Ja, einen schönen guten Morgen allerseits und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Wir wollen heute Morgen ein Wort aus dem Markus-Evangelium hören. Der vorgeschlagene Predigttext steht im Markus-Evangelium im 2. Kapitel. Das sind die Verse 13 bis 17, also Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Und er, also gemeint ist Jesus, und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und er spricht zu ihm, und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er? Und Jesus hörte es und sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Um es gleich zu sagen, nicht, dass hier falsche Vorstellungen aufkommen. Wenn die Evangelien von Zöllnern sprechen, hat das überhaupt nichts damit zu tun, was wir heute unter Zöllnern verstehen. Zum Beispiel, wenn wir irgendeine Flugreise ins Ausland unternehmen wollen, dann muss man auch am Zoll vorbei unter Umständen. Das ist etwas ganz anderes. Zöllner, das waren zur Zeit Jesu Landsleute, also Juden gewesen, die Steuern für die römische Besatzungsmacht eingetrieben haben. Sie kollaborierten mit den verhassten Römern und machten mit denen gemeinsame Sache. Und man kann wirklich sagen, die Zöllner, das waren die meist gehassten Landsleute damals unter den Juden gewesen. Ja, zur Zeit Jesu waren die Römer ja schon einige Jahrzehnte Besatzungsmacht gewesen und sogar in ganz Palästina. Und wir machen uns auch heute keine Vorstellung oder kaum Vorstellungen darüber, mit welcher Grausamkeit die Römer geherrscht haben. Und die Zöllner, die pressten dann nicht nur die Steuern die Abgaben aus den Landsleuten heraus, aus ihren letztlich Brüdern und Schwestern, sondern sie nahmen weitaus mehr, als ihnen zustand. Und obendrein, wer nicht bezahlen konnte, der wurde von ihnen an die römischen Behörden verraten, angezeigt. Und dann wurden eben ganze Familien in die Sklaverei verkauft. Da gab es keine Gnade. Das war Tatsache. Und Flavius Josephus, das war ein Geschichtsschreiber, römischer Geschichtsschreiber, aber mit jüdischen Wurzeln, der berichtet, dass viele, die dann einfach nicht bezahlen konnten, versucht haben, eben Selbstmord begangen haben, um sich dem Zugriff der Römer zu entziehen. Dann wurden eben die Hinterbliebenen in die Sklaverei verkauft. Daran waren die Zöllner beteiligt. Und das ist die Folie und das ist, man kann sagen, der grausame Hintergrund, vor dem unsere heutige Geschichte abläuft. Es heißt dort, und als er, gemeint ist eben, wie gesagt, Jesus, vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Diese Geschichte beginnt eigentlich ganz harmlos, scheinbar. Zunächst heißt es eben, dass Jesus die Volksmenge lehrte. Und dann heißt es weiter, als Jesus vorüberging, sah er Levi am Zollhaus sitzen. Und das ist bemerkenswert. Jesus geht eben nicht so einfach vorüber. So nach dem Motto, ach, der Levi, der ist ja auch noch da. Sondern er geht ganz gezielt auf diesen Mann zu und sagt nur zwei Worte. Und diese Worte klingen fast wie ein Befehl. Folge mir. Er geht auf diesen Levi zu und sagt ihm: Folge mir. Und tatsächlich, Levi begleitet ihn in sein eigenes Haus und Jesus und seine Jünger haben mit diesem Mann Tischgemeinschaft. Und auch das ist etwas, was wir heute vielleicht nicht so bemerken. Aber Tischgemeinschaft hatte nicht nur bei den Juden einen hohen Stellenwert, sondern ein frommer Jude, dazu noch ein Rabbi, der wäre nie zu einem Zöllner gegangen. Das wäre nahezu unvorstellbar gewesen. Aber Jesus tut das. Man möchte doch fragen, ja, Jesus, kennst du denn nicht diesen Levi? Sieht Jesus denn nicht, was dieser Levi für ein übles Subjekt ist? Doch, Jesus sieht natürlich zunächst den Levi, wie alle anderen auch. Aber jetzt kommt der Unterschied. Jesus sieht tiefer. Er sieht hinter die Fassade dieses Mannes. Und er sieht hinter der Fassade ein verirrtes und verlorenes Schaf des Hauses Israel. Die anderen um Jesus herum, die sehen nur den Levi, den verhassten Zöllner, der seine eigenen Landsleute betrügt, der ohne Skrupel mit den Römern gemeinsame Sache macht. Aber Jesus sieht tiefer. Und so sagt er ihm einfach den Befehl, folge mir. Oder man könnte auch übersetzen, begleite mich. Begleite mich. Begleite mich in dein Haus. Ich muss mit dir reden. Es wird uns nicht berichtet, was Jesus bei dem Gespräch mit Levi gesagt hat. Aber meiner Meinung nach könnten es nur zwei Möglichkeiten gewesen sein. Entweder hätte Jesus diesen Mann in Grund und Boden gestampft und verdammt, wie kannst du nur, und weißt du nicht, dass du ein Sohn Israels bist? Oder, das ist andere und das ist meine Meinung oder meine Ansicht, Jesus hat vielleicht gerade die Bibelstelle zitiert und ihm vorgelesen, das, was wir eben aus dem Hesekiel-Buch gehört haben. Und ich möchte das nochmal vorlesen, weil es so wichtig und wirklich so epochal ist. Da heißt es in Hesekiel 18, Gott spricht. Gott spricht. Wörtlich heißt es da Ausspruch Gottes. Gottes Stimme ist das. Das sollen wir hören. Wenn aber der Gottlose umkehrt und all seine Sünden, die er getan hat, und Moment, da fehlt etwas. Schon gekürzte Volksausgabe hier. Ja, die er getan hat und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, leben soll er und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat, soll er leben. Die Botschaft, die Jesus an Levi richtet, ist genau das. Und wenn ich das so jetzt in meinen Worten sagen, dann heißt das doch, Levi, Umkehr ist möglich. Und nicht nur das, alle deine Vergehen sollen nicht angerechnet werden. Alle deine Vergehen sollen nicht angerechnet werden. Oder ich sag's in meinen Worten, das Leben kann nochmal beginnen. Du kannst nochmal anfangen, neu anfangen, neues Leben. Und Levi hat dieses Angebot angenommen. Die Begegnung mit Jesus war eben nicht nur ein flüchtiges Ereignis im Leben des Levi, sondern es hat diese Begegnung hat sein weiteres Leben entscheidend geprägt und eine andere Richtung gegeben. Woher will ich das wissen? Es wird ja nicht im Text berichtet, was danach geschah. Aber der Text gibt uns einen entscheidenden Hinweis. Das ist nämlich sein Name. Da steht nämlich Levi, der Sohn des Alphaeus. Und dieser Name ist eben nicht verloren gegangen, sondern dieser Name ist aufgezeichnet worden. Das heißt, dieser Mann hat sich weiter zu Jesus gehalten, zu seiner Gemeinde. Die Spuren dieses Mannes sind nicht verloren gegangen. Er wird in 3 der 4 Evangelien genannt. Das heißt, er muss eine gewisse Position in der Gemeinde dann gehabt haben. Die Spuren seines Lebens sind nicht verwischt. Viele Menschen, so wird uns in den Evangelien berichtet, sind Jesus begegnet und haben mit ihm gesprochen. Aber auch viele sind nur zu namenlosen Gestalten geworden. Ihre Spuren sind verwischt und kein Mensch weiß mehr, wie ihr weiterer Lebensweg aussah. Und damit kommen wir zu einer zweiten Gruppe von Menschen, die hier in dieser Geschichte genannt werden. In das Haus des Levi kommen, so heißt es, viele Zöllner und Sünder. Sünder, das Wort, was hier steht, und nach damaligem jüdischen Verständnis kann man auch mit Abweichler bezeichnen. Das waren jüdische Menschen, die nach damaligem Verständnis eben nicht sich an Gottes Ordnungen und Weisungen, das, was wir eben in Ezekiel gehört haben, gehalten haben, die waren Abweichler, die sind davon abgewichen. Oder man kann auch sagen, die haben die Tora, das war ja die Weisung Gottes, nicht beachtet. Im Gegenteil. Auch sie hören die Rede Jesu. Und die Frage stellt sich, haben sie Konsequenzen gezogen für ihr Leben? Oder waren sie nur Zaungäste, stumme Zuhörer von dem, was Jesus sagt? Wir wissen es nicht. Es wird uns nicht berichtet. Und wir wissen auch nicht, was aus ihnen geworden ist. Das wird uns nicht gesagt. Es steht mir hier kein Urteil über diese Sache zu. Aber ich habe den Eindruck, dass einige sich wieder in die namenlosen Personen eingereiht haben, die zwar eine Begegnung mit Jesus hatten, aber diese Begegnung hat keine bleibenden Spuren in ihrem Leben hinterlassen. Wir wissen es nicht letztlich, was aus ihnen geworden ist. Aber Gott weiß es. Und dann taucht noch eine weitere Gruppe, wichtige Gruppe in dieser Geschichte auf. Schriftgelehrte und Pharisäer. Und diese Gruppe richtet eine Frage an die Schüler von Jesus. Und ich sage es gleich vorweg, ich habe Verständnis für diese Frage, die die Pharisäer gestellt haben. Und diese Frage lautet ganz schlicht, wenn man den Text wirklich eins zu eins übersetzt. Die Frage lautet, mit den Zöllnern und Sündern ist er? Fragezeichen. Sicherlich, die Pharisäer sind zunächst verwundert, warum Jesus vielleicht nicht eine ordentliche Strafpredigt an diese Leute richtet. Vielleicht waren sie der Ansicht, nur so kann man Menschen wieder zur Vernunft und auf den rechten Weg bringen. In manchen Auslegungen, wenn man die so liest und Predigten, werden die Pharisäer heftig kritisiert. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn man das genau liest, wenn man den Text genau liest, dann wird man feststellen, dass Jesus die Pharisäer nicht kritisiert. Allenfalls, und das wird in den Parallelstellen deutlich, sagte er ihnen, eure Denkweise ist falsch. Ihr habt einen falschen Ansatz. Denkt auch ihr mal an diesem Punkt um. Und noch etwas, meiner Meinung nach, könnte eine Rolle spielen für diese Frage. Er ist mit den Zöllnern und Sündern? Fragezeichen. Am Anfang der Predigt habe ich gesagt, dass die Zöllner auch skrupellos, ja brutal, gegen die eigenen Landsleute vorgegangen sind und durchaus mitgeholfen haben, eigene Leute in die Sklaverei zu schicken. Vielleicht haben die Pharisäer oder einige unter ihnen gerade solche leidvolle Erfahrungen mit den Zöllnern gemacht. Und Familienmitglieder oder Verwandte oder Nachbarn wurden von diesen Leuten an die römischen Behörden verraten und dann verschleppt. Wenn ich so etwas erlebe in meinem Umkreis, würde ich dann nicht auch verwundert da stehen und sagen oder fragen, er ist mit den Zöllnern und Sündern? Ich finde diese Frage berechtigt. Und jetzt hören wir, was Jesus dazu sagt. Erstens, er übt keine Kritik an den Pharisäern, sondern er sagt, wisst ihr, das ist mein Auftrag von Gott. Die Starken brauchen den Arzt nicht. Und er zitiert ein Wort aus dem Alten Testament, aus einem Buch der Apokryphen, aus dem Buch Jesus Sirach. Und dort heißt es, wer gegen seinen Schöpfer sündigt, und das ist ja hier der Fall, wer gegen seinen Schöpfer sündigt, muss die Hilfe des Arztes in Anspruch nehmen. Und Jesus ist dieser Arzt. Jesus sagt denen, wisst ihr, ich führe nur den Auftrag Gottes durch. Das ist meine Aufgabe. Nun kann man sagen, naja, das ist eine alte Geschichte hier, die wir gehört haben. Und heute haben wir auch keine römische Besatzung mehr in unserem Land. Und dennoch hat uns diese Geschichte sehr viel zu sagen. Und wir tun gut daran, die Botschaft, die Jesus uns hier weitergibt, zu befolgen und ernst zu nehmen. Ich habe eben gesagt, eigentlich kommen in dieser Geschichte drei Gruppen von Personen vor. Und nun stellt sich die Frage doch auch an dich und an mich, in welcher der Gruppen findest du dich wieder? Finde ich mich wieder? Bist du mehr so ein Levi-Typ? Bestimmt nicht so drastisch, aber bist du jemand, der bedenkenlos handelt? Einfach so, obwohl er die Weisungen Gottes kennt und genau weiß, dass das Tun oder mein Tun nicht richtig ist, dann höre die Botschaft, die Hesekiel gesagt hat und Jesus nochmal bekräftigt. Umkehr ist möglich. Alle deine Vergehen sollen nicht angerechnet werden. Das Leben kann nochmal beginnen. Oder bist du mehr so ein Typ wie die anderen namenlosen Zöllner und Sünder in dieser Geschichte, die vielleicht einfach mal ein bisschen von dem göttlichen Glanz mitbekommen wollen. So mal einen Gottesdienst besuchen. Och, das tut so ganz gut. Mal so ein bisschen vielleicht einen frommen Schauer oder Schauder den Rücken herunterlaufen lassen. Aber bitte nicht mehr. Die Botschaft, die Jesus und die Bibel uns sagt, bleibe nicht dabei stehen, sondern höre die gute Botschaft, die da heißt, Umkehr ist möglich. Alle deine Vergehen sollen nicht angerechnet werden und das Leben kann nochmal beginnen. Kehre um, heißt es. Oder gehörst du vielleicht zu der dritten Gruppe, die Gruppe der Frommen und Gerechten, so wird es hier ja in der Sprache der Bibel gesagt. Das ist gut so. Das ist gut so. Nochmal gesagt, Jesus hat diese Menschen in keiner Weise kritisiert oder verurteilt hier. Aber Jesus hat auch ihnen eine Botschaft mitgegeben und das ist auch eine Botschaft an uns dann. Bei aller Frömmigkeit, und jetzt gut zu hören, werdet nicht bitter und hartherzig. Verurteile nicht so schnell, sondern bleibe barmherzig deinem Nächsten gegenüber, so wie Jesus auch barmherzig geblieben ist. Er hat den Pharisäern gesagt, ändert eure Position, eure Einstellung, eure Sichtweise an diesem Punkt. Seid barmherzig. Hier geht es um Barmherzigkeit. Gerade auch vielleicht jemandem zu vergeben, der mir oder nahestehenden Personen Schmerzliches oder gar Leid zugefügt hat. Das ist nicht leicht, dann noch barmherzig zu sein. Aber lernen wir doch von Jesus, der barmherzig war. Zusammenfassung geben sollte. Das, was wichtig für mich und mir nochmal wichtig geworden ist, hier bei der Vorbereitung zu diesem Text und was wir mitnehmen sollen in den Alltag, dann würde ich das so sagen. Ich habe es schon gesagt, aber dass ich mich wiederhole, das stört mich nicht. Umkehr ist möglich. Alle deine Vergehen sollen nicht angerechnet werden. Das Leben kann noch einmal beginnen, wenn du umkehrst. Und dieses Wort gilt für alle, auch für die, die Schlimmes getan haben. Und genauso für die, die zu den Frommen gehören. So sei es. Oder in der Sprache der Bibel gesagt, Amen.